Es gibt drei Bündnisse in der Bibel, die mit einem besonderen Zeichen kommen. Das ist einmal der Bund mit Noah. Zu diesem Bund gehört ein besonderes Zeichen, und zwar der Regenbogen. Dann zweitens, bei dem Bund mit Abraham gibt es wieder ein besonderes Zeichen, das Gott gegeben hat als Zeichen des Bundes, und das war die Beschneidung. Und bei dem Bund am Sinai gab es auch wieder ein Zeichen, und das war der Sabbat. Also der Sabbattag als solcher wird gesehen als Zeichen dieses Bundes. Und wir wollen jetzt in diesem Video einmal der Frage nachgehen, was hat es eigentlich auf sich mit diesen Zeichen, die auf den ersten Blick vielleicht etwas merkwürdig aussehen und nicht unbedingt etwas zu tun haben mit dem Inhalt des Bundes. Zum Ersten, also Noah, ich lese mal aus 1. Mose 9, da sagt Gott in Vers 9, und ich, siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen, nach euch und so weiter, allen lebendigen Wesen. Und dann sagt er in Vers 12, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte, zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Und jetzt kommt dieses Zeichen in Vers 13. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und dann spricht Gott über dieses Zeichen, diesen Regenbogen. Es ist ganz interessant, wie er das ausdrückt, dass dieser Regenbogen nicht nur eine Botschaft hat für die Menschen, sondern sozusagen für ihn. Er sagt in Vers 14, und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch. Und jetzt kommt die eigentliche Botschaft dieses Regenbogens. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu verderben. Und dann sagt er nochmal in Vers 16, und der Bogen wird in den Wolken sein, und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und dann nochmal zur Betonung in Vers 17, und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich errichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Wir haben schon gesehen, in der Überblickserie Bündnisse der Bibel, dass dieser Bund mit Noah ein sehr grundlegender Bund ist. Er zeigt uns sozusagen, wie Gott überhaupt die Garantie geben kann, dass die Menschheit auf der Erde weiter besteht und dadurch eine Bühne schafft, auf der dieses Theater sich abspielt, das moralische Theater der Menschheitsgeschichte, wenn man so will. Also, dass überhaupt ein Rahmen da ist, dass überhaupt eine Schöpfung da ist, die Gott bestehen lässt und die er nicht verdirbt durch eine weitere Flut. Die Frage ist jetzt, warum dieses Zeichen, warum der Regenbogen? Buchstäblich kann man sagen, ist der Regenbogen eine wunderbare Erinnerung daran, dass Gott treu ist, dass Gott ein Versprechen gegeben hat. Der glaubende Mensch schaut sozusagen zum Himmel und er sieht diesen Regenbogen und er sieht sozusagen in leuchtenden Farben die Treue Gottes, der eine Verheißung gegeben hat, ohne Bedingung in diesem Fall, und der diese Verheißung deshalb hält. Aber vielleicht steckt in diesem Bild auch noch etwas mehr. Wir wissen natürlich, wie das physikalisch geschieht, dass diese Farben plötzlich gesehen werden. Das Licht trifft ja, wenn die Sonne eben scheint an einem Tag, wo es gleichzeitig regnet, da trifft das Licht auf diese Regentropfen und wird darin gebrochen. Und dadurch, dass die Lichtstrahlen gebrochen werden, wird sichtbar, dass das Licht aus verschiedenen Wellenlängen, aus verschiedenen Frequenzen oder Farben besteht. Und diese Farben werden eben separiert. Wunderschön, harmonisch, nebeneinander wird das sichtbar in dem Regenbogen. Und vielleicht ist das auch ein Bild, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, das uns das Geheimnis verrät, warum es diesen Bund geben darf. Das Geheimnis ist, dass das Licht Gottes getroffen ist auf das Wasser, auf die Wassertropfen. Die Wassertropfen, ich glaube, gerade auf dem Hintergrund der Flut kann man das gut verstehen, sprechen eigentlich von dem Gericht Gottes. Und es hat einen Augenblick gegeben, da hat Gott wirklich Gericht ausgeübt. Und das war, als der Jesus am Kreuz war. Und da ist der Jesus gerichtet worden für die Sünden der Gläubigen. Und was ist sichtbar geworden am Kreuz? Kann man nicht sagen, dass dort, also wo das Licht, wo die Wahrheit Gottes gewirkt hat, wo sie sichtbar wurde, wo sie den Sohn richten musste, dass dort klar geworden ist, wer Gott wirklich ist. Dass er ein Gott der Liebe ist und dass er dennoch ein Gott ist, der nicht einfach ein Auge zudrückt, sondern der gerecht ist, der heilig ist und der das Böse richtet. Das ist eigentlich das, was der Begriff meint, Gott ist verherrlicht worden. Ich lese mal kurz eine Stelle unter vielen in Johannes 13. Da ist genau davon die Rede. In Vers 31 sagt der Herr Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und er meint damit das Kreuz, dass am Kreuz gesehen wird, dass der Sohn des Menschen diese wunderbaren Eigenschaften hat, geduldig zu leiden, für andere in Unterwerfung, in Hingabe an Gott. Aber dann heißt es weiter, wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, das ist geschehen am Kreuz. Und was meint dieser Ausdruck verherrlichen? Er meint, die vorzüglichen Eigenschaften sichtbar machen. Und genau das geschieht doch bei einem Regenbogen, dass die verschiedenen Farben des Lichtes, die man sonst gar nicht erkennen kann, dass die sichtbar gemacht werden. Ja, das ist tatsächlich geschehen am Kreuz. Nirgendwo kann man die Gnade Gottes so sehen wie am Kreuz. Oder auch das Erbarmen Gottes. Was für ein Erbarmen Gott hat, wie sein Herz sich sozusagen geneigt hat zu den Sündern in ihrem Elend, dass er seinen Sohn gegeben hat. Man kann auch nirgendwo die Liebe Gottes so sehen wie am Kreuz. Und doch auch die Majestät Gottes, die sogar den Sohn Gottes zur Rechenschaft zieht im Blick auf die Sünde. Die Heiligkeit Gottes, die sogar den Sohn Gottes richtet. Alle diese Eigenschaften, diese vorzüglichen Eigenschaften Gottes sind sichtbar geworden am Kreuz. Und ich meine, das ist genau im Einklang damit, was man liest in der Geschichte Noahs. Er war in dieser Arche gewesen, dort geschützt worden mit seiner Familie vor der Flut. Und dann, als er aus der Arche kommt, da baut er einen Altar und opfert Gott Brandopfer. Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und dann sagt er, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen. Und da merken wir, die Basis für diesen Bund mit Noah ist das Opfer. Natürlich sind diese Brandopfer ein Vorbild auf das Opfer von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und ich meine, das untermauert diese Symbolik des Regenbogens, dass Gott sagt, am Kreuz kann man sehen, was für ein Gott ich bin, welche Eigenschaften ich habe, da werden diese Herrlichkeiten sichtbar. Und deshalb passt dieser Bogen sehr gut zu dem Bund mit Noah, wo Gott sagt, auf der Basis des Kreuzes gebe ich sozusagen Aufschub, ich lasse die Erde bestehen. Das ändert nichts daran, dass die Menschen verantwortlich sind. Das ändert nichts daran, dass es für die, die glauben, ewiges Glück gibt und für die, die nicht glauben, eine ewige Verdammnis. Aber es heißt, auf der Grundlage des Werkes Christi kann Gott diese Erde bestehen lassen und warten diese ganze Zeit, solange die Erde besteht, mit diesem Gericht, bis der Herr Jesus dann erscheint und sein Reich aufrichtet. Ich komme jetzt zu dem zweiten Bund, das ist der Bund mit Abraham. Und ich lese auch dazu ein paar Verse vor. Kapitel 17, 1. Mose 17, da sagt Gott in Vers 4, und siehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden. Und er ändert seinen Namen, er gibt ihm diese Verheißungen. Und dann sagt Gott in Vers 9, und Gott sprach zu Abraham, und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles Männliche werde bei euch beschnitten. Das ist dieses Zeichen dieses Bundes, den er gibt. Er sagt das ausdrücklich noch in Vers 11. Das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und da stellt sich die Frage, was hat jetzt dieses Zeichen zu bedeuten? Der Inhalt dieses Bundes, das haben wir besprochen, war ja, Abraham und seine Nachkommen werden das Land Israel besitzen und genießen in Frieden, in einem großen Ausmaß, geografischen Ausmaß. Aber was hat das nun mit der Beschneidung zu tun? Die Beschneidung ist eine symbolische, also natürlich eine tatsächliche Handlung, aber mit einer symbolischen Bedeutung. Und zwar bedeutet sie Gericht über das Fleisch. Also pars pro toto könnte man sagen, ein Teil für das Ganze wird gerichtet. Und die Botschaft ist, das Fleisch kann nicht bestehen, das Fleisch nützt nichts. Und dabei ist jetzt wichtig, dass wir als Christen richtig verstehen, was gemeint ist. Fleisch wird in der Bibel manchmal benutzt für die böse Natur, für das Böse, das in uns wohnt. Und das tragen wir immer mit uns, auch als Gläubige, solange wir noch hier sind. Deshalb heißt es das Fleisch. Ja, es ist das Böse, das wir nicht hinter uns lassen können, das in uns ist. Und Paulus nennt es in Römer 7 die Sünde, die in mir wohnt. Aber das Fleisch bedeutet auch die menschliche Natur in dem Sinne der menschlichen Kraft, die menschliche Anstrengung. Das, was ich versuche zu tun, aus meiner eigenen Kraft heraus. Und ich glaube, das ist der Aspekt, der hier im Vordergrund steht, wenn die Beschneidung das Zeichen des Bundes wird mit Abraham. Die Botschaft ist eigentlich klar. Gott sagt uns, oder Gott sagt Abraham durch diese Symbolik, ich gebe dir Segen. Ich gebe deinen Nachkommen Segen. Ich tue das ohne Bedingung. Den Segen wirst du bekommen. Aber das Zeichen davon ist das Gericht über das Fleisch. Und das bedeutet so viel wie, du kannst diesen Segen nicht irgendwie verdienen. Du kannst sie nicht aus eigener Anstrengung bekommen, sondern dieser Segen wird gegeben aus purer Gnade. Deshalb so ein wichtiges Zeichen. Übrigens zu der symbolischen Bedeutung der Beschneidung lese ich noch einen Vers aus dem Neuen Testament. Und zwar im Brief an die Kolosser. Da steht in Kapitel 2, Vers 11, indem auch ihr beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe. Das ist die Erfüllung sozusagen, das ist die symbolische Bedeutung. Christus ist gestorben. Das wird hier übrigens genannt die Beschneidung des Christus. Es wird dann gesagt, dass wir ebenfalls beschnitten worden sind, aber eben nicht buchstäblich, sondern mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung. Das wird genannt das Ausziehen des Leibes. Das bedeutet, dass wir mit dem Herrn Jesus gestorben sind. Wir haben anerkannt das Gericht Gottes über das Fleisch. Der Herr Jesus hat es getragen, obwohl er unschuldig war am Kreuz. Aber wir erkennen an, ja, Gott hat das Fleisch gerichtet. Aus eigener Anstrengung kommt kein Segen für Gott hervor. Ein wichtiges Zeichen für diesen Bund mit Abraham. Dann komme ich drittens zu dem Bund mit dem Volk Israel am Sinai. Und ich lese dazu aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 31. 2. Mose 31, Vers 13. Und du rede zu den Kindern Israel und sprich, gewiss, meine Sabbate sollt ihr halten. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch bei euren Geschlechtern, damit ihr wisst, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Und haltet den Sabbat. Heilig ist er euch, wer ihn entweiht, soll getötet werden. Hier haben wir natürlich einen Bund vor uns, der einen ganz anderen Charakter trägt. Es ist ein Bund mit Bedingungen. Israel sollte das Gesetz halten. Und Gott tut etwas sehr Interessantes in diesem Gesetz. Man liest das ja bei den 10 Geboten in 2. Mose 20, dass er sozusagen den Sabbattag im Gesetz verankert. Vers 8, gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten, dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn. Da sollst du keinerlei Werk tun. Dieser Sabbat sollte also gehalten werden. Und es ist interessant, das einmal kurz nachzuverfolgen, geschichtlich. Dieser 7. Tag war ja von Gott einmal geheiligt worden. Gott hatte die Erde geschaffen. Er hatte alles gemacht in 6 Tagen. Und dann heißt es in 1. Mose 2 am Anfang, er ruhte am 7. Tag. Da ist es Gott, der ruht. Und er ruht deshalb, weil alles sehr gut war, weil alles in einem Zustand war, in dem es bleiben konnte. Dann vergehen Jahrhunderte, man hört gar nichts davon, dass der Mensch einmal ruhen sollte. Erst in 2. Mose 16, als Gott das Manna gibt, da sagt er ihnen, 6 Tage sollt ihr aufsammeln, aber am 7. Tag nicht, das ist ein Sabbattag. Und das ist so eine versteckte Andeutung, die sagt, Gott hat doch den Gedanken, diese Ruhe einmal zu teilen mit dem Menschen. Und hier wird es verankert im Gesetz. Und jetzt ist der Mensch verantwortlich und er soll den Sabbat halten. Und es war übrigens schon so bei dem Manna, dass er die Anweisung nicht befolgt hat. Und jetzt unter Gesetz, wo eine strenge Strafe auf Missachtung stand, bricht er den Sabbat immer wieder und systematisch. Das ging schon sehr früh los. In 4. Mose 15 kann man das nachlesen. Da ist ein eklatanter Verstoß. Da ist jemand, Vers 32, ein Mann, der am Sabbattag Holz auflas und der einfach sagt, ich störe mich gar nicht an diesem Gebot. Und so ging es eigentlich weiter in der Geschichte. Der Prophet Hesekiel spricht davon. Ich lese einmal kurz aus Hesekiel 20. Hesekiel 20, Vers 13. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Und dann heißt es in der Mitte des Verses, sie entweihten meine Sabbate sehr. Also er blickt zurück auf die Geschichte Israels und er sagt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gott wollte das Volk teilhaben lassen an der Ruhe, aber es hat die Sabbate einfach entheiligt. Übrigens interessant, in dem Vers davor, Hesekiel 20, Vers 12, da steht, meine Sabbate gab ich ihnen, damit sie zum Denkzeichen wären zwischen mir und ihnen. Da haben wir nochmal diesen Gedanken auch, dass der Sabbat ein Zeichen war für diesen Bund. Was ziehen wir jetzt für eine Schlussfolgerung daraus? Was wird aus diesem Sabbat? Als der Jesus auf der Erde war, da hat er oft am Sabbattag geheilt. Die Pharisäer haben sich darüber beschwert. Der Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt und ich wirke. Mit anderen Worten, die Sünde hat Einzug gehalten in diese Welt. Die Basis für eine Ruhe, ja, für eine Teilnahme des Menschen an der Ruhe Gottes ist überhaupt nicht mehr gegeben. Und der Jesus deutet dadurch an, dass der Mensch eigentlich alles verspielt hat. Ja, und dann stirbt er am Kreuz und da schafft er eine neue Grundlage. Und auf dieser neuen Grundlage können wir Ruhe finden. So sagt er, dass er uns Ruhe geben kann für unsere Seelen. Ich lese auch mal aus Hebräer 4. Da steht, dass tatsächlich dem Volk Gottes eine Sabbatruhe aufbewahrt ist. Also es gibt eine zukünftige Sabbatruhe. Gott hatte erst gesagt, ja, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Er hatte gesagt, das kann nicht sein. Und dann heißt es in Vers 9, also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Das ist eine zukünftige Ruhe, die es geben wird für das Volk Israel im tausendjährigen Reich und für uns als Gläubige in der Herrlichkeit. Und jetzt schon haben wir diesen Frieden des Herzens, aber nicht auf der Grundlage des Gesetzes. Das heißt, dieser dritte Bund, der Bund am Sinai, der war an ein Zeichen gekoppelt. Und dieses Zeichen, das zeigt, was Gott dem Menschen gerne schenken möchte, diese Ruhe. Aber weil der Mensch das Gesetz immer gebrochen hat, konnte diese Ruhe auf keinen Fall kommen. Und dann schafft der Jesus eine neue Grundlage. Und dann wird dieser Segen ja, wieder erreichbar sozusagen. Er gibt tatsächlich diese Ruhe. Also Fazit zusammengefasst, drei Bündnisse, drei Zeichen. Bei Noah und bei Abraham, diese beiden Zeichen, die sagen uns eigentlich laut und klar, Gott gibt Segen. Das sind diese beiden Bündnisse, die keine Bedingung haben. Also Gott gibt Segen, aber er tut das auf der Grundlage des Kreuzes und er tut das aus Gnade, nicht aus eigener Anstrengung. Und der dritte dieser Gruppe von Bündnissen, der am Sinai, der sagt uns, der Mensch hat alles versiebt. Er kann die Ruhe aus eigener Kraft nicht bekommen, die Gott geben will. Aber dann lernen wir später, Gott findet einen genialen Weg, nämlich den Opfertod des Herrn Jesus am Kreuz, um uns dennoch zu geben, was Gott vorhatte. Und zwar in einer besseren Weise, auf einer höheren Ebene. Nicht einen Wochentag, wo wir nicht Arbeit brauchen, sondern jetzt schon Ruhe des Herzens und einmal eine ewige Ruhe im ewigen Glück bei ihm.